Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki, hallo. Ist die vorletzte Ausgabe in 2024. Es wird schon kalt und regnerisch draußen. Schnee gibt's da nicht mehr.
Existiert nicht.
Ja, wir haben heute Lizenznews. Wir haben gar nicht so viele neue Anime, aber wir haben den besten Anime nächsten Jahres angekündigt, einfach 4 Stunden nach unserer Aufnahme. nach unserer letzten. Wir haben ganz, 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 ganz viele Updates zu allem Möglichen. Kommen wir doch gleich mal rein. Kommen wir zu ein paar Lizenznews. 2 Sachen zum Kino. Crunchyroll bringt nächstes Jahr 2 große Hits in die deutschen Kinos. Einmal Attack on Titan, The Last Attack. Der Zusammenschnitt aus den letzten beiden Episoden, der jetzt vor kurzem erst in Japan auch in den Kinos erschienen ist, der kommt dann nächstes Jahr auch in die deutschen Kinos. Anfang 2025 irgendwann einen genauen Termin gibt es noch nicht.
Ach ja. Oh Gott, ich muss sowieso erst nochmal verdauen, dass Attack on Titan jetzt vorbei ist und dass ich es endlich mal nachholen kann. Also das, was ich noch nicht kenne.
Ja. Und dann haben wir noch Demon Slayer, Infinity Castle, wird Crunchyroll auch international in die Kinos bringen, 2025. Ja, da wissen wir auch noch nicht so viel genau zu. Ich glaube, einen japanischen Termin gibt es ja noch nicht mal, also irgendwann halt.
Ja, es ist wirklich dann nicht zu sagen, ob das zeitgleich ist, mit ein paar Monaten Unterschied oder sonst was. Nee. Mal sehen.
Aber wir haben noch eine Banger-Lizenz-News, mit der ich auch nicht mehr gerechnet habe. Hardball Films hat sich die Lizenz an Ongaku Our Sound geholt. Einen fantastischen Arthouse-Film, der über 7 Jahre lang von im Prinzip einer Person gezeichnet worden ist. Und mit viel Rotoscoping, ein toller Musikfilm, der lief halt mal irgendwann mal auf der Nippon Connection, da habe ich ihn gesehen und da haben wir auch im Podcast hier schon sehr lobend drüber gesprochen. Halt wirklich ein super kreativer, interessanter, stilsicherer Film über halt Rowdies, die zu einer Rockband werden. Und der ist fantastisch. Ja. Sollte man sich wirklich anschauen.
Ich finde das toll. Hardball Films fährt ja diese Spur, dass sie Oldies, Retro-Anime, Klassiker, ne? Und ab und zu mal so, ja, so unbekanntere Sachen sich holen. Und ich bin froh, dass es trotzdem funktioniert als Verlag, ne? Dass es trotzdem die Leute kaufen. Das finde ich gut.
Ja, finde ich auch. Bin ich sehr erfreut drüber. Soll dann auch Anfang nächsten Jahres auf das hierzulande erscheinen. Den kauft ihr euch dann bitte schön alle. Sonst gibt's Haue. Dann kommen wir zu den Neuankündigungen. Wir fangen ein bisschen unspektakulär an. Wir haben einmal die 5. Staffel von Gag-Manga Biuri. Die kommen soll im April 2025, ist jetzt neu angekündigt worden. Das ist eine Anime-Adaption, auch zu einem Gag-Manga, steht ja auch schon so im Titel. Und vor 15 Jahre davor, erst 2010, lief die 4. Staffel. Das ist also schon eine ganze Weile her. Das hat in den 2000ern 4 Staffeln bekommen. Seitdem nichts mehr. Und dann halt jetzt, 15 Jahre später, dann im April 2025, auch mit returnendem Cast und mit returnendem Staff, also auch die Leute, die damals die Anime-Adaption schon gemacht haben, kommen jetzt wieder 15 Jahre später und machen eine 5. Staffel. Den Manga, beziehungsweise die Anime-Adaption, das kennt man jetzt nicht so unbedingt. Also das ist so ein bisschen teilweise in die Internet-Meme-Kultur, sind Bilder auf jeden Fall davon draus bekannt. Mhm. Aber ich bezweifle, dass die meisten tatsächlich die Serie selbst kennen.
Nee, ich glaube, ich könnte mal eine Episode von gesehen haben. Es war auf jeden Fall sehr, sehr dämlich.
Das ist das Einzige, ja, es ist ein sehr, ich sag mal, aggressiv dummer Anime.
Ja, aggressiv dumm ist genau richtig, ja.
und dann, wie gesagt, wenige Stunden nach unserer letzten Aufnahme, nach unserer letzten Podcast-Aufnahme, kam auf einmal die Anime-Ankündigung überhaupt. Und zwar neuer Gundam-Anime. G-Quax.
Ja, auf eine schreckliche Art und Weise geschrieben, mit 6 U.
Ja, Gundam G-Quax kommt nächstes Jahr raus, ein neuer Gundam-Anime. Und verdammt nochmal, es ist eine Kollaboration zwischen Sunrise, die wir ja immer unsere Gundam-Anime machen, und Studio Kara, das Team hinter Evangelion. Und ja, nicht nur das Studio, sondern halt wirklich auch die Leute, die an Evangelion arbeiten. Tsurumaki ist der Regisseur, der halt auch schon Fulikuli-Regie geführt hat, der schon Gunbuster 2 bzw. Diebuster-Regie geführt hat, der halt zusammen mit Anno Regie führt bei den ganzen Evangelion-Filmen. Joji Inokido schreibt Drehbuch, der hat auch Drehbücher mitgeschrieben bei den Evangelion-Filmen und bei Gunbuster 2, ist auch bekannt für seine Arbeit an einigen anderen Original-Anime wie Rassefon und Utena und Redline. Hideaki Anno ist auch mit beteiligt an den Drehbüchern.
Das ist, ja.
Die Charakterdesigns kommen von Take. Take ist der Zeichner für die Katanagatari Light Novel.
Und das ist wahrscheinlich das Einzige, was so richtig raussticht. Die Designs sind ungewöhnlich für eine Gundam-Serie.
Ja.
Viel comichafter. Sieht eher ein bisschen so nach Indie-Zeugs aus. Vielleicht so 90er, Anfang der 2000er Sachen, die Stile, die man mehr gesehen hat. Aber ansonsten, ja.
Genau, also Charakterdesigner von Katanagatari, vom gleichen Autor auch Kubukiri Saike und von den aktuellen Pokémon-Spielen. Der absolute Hammer. Ikudo Yamashita ist, wieder Mecha-Designer, der hat auch schon bei Evangelion die Mechs designt und für Gunbuster. Also, das ist das Nonplusultra-Team, was uns hier eine Gundam-Serie abliefert.
Ja, und dann hauen sie natürlich noch einen Trailer raus, der den man auch Trailer nennen darf. Der ist schön lang, der zeigt auch viel und der lässt auch die Muskeln spielen. Ne? Besonders was die 3D-Animation angeht mit dem Gundams, die wieder einen etwas außergewöhnlicheren Stil haben. Es ist Cell-Shading, das aber relativ hell ist. Also es wirkt ein kleines bisschen, also man sieht viele von den Details, ne? Es wirkt, es ist zwar ein Computer, aber es wirkt ein bisschen zeichenartig. Und es erinnert auch ein bisschen an die Evangelion-Filme von der Art und Weise, wie Kamera und Bewegung und Animation alles da läuft und Action.
Ja, also ich bin unfassbar gespannt einfach darauf. Auf der italienischen Gundam-Seite ist auch eine Plot-Synopsis schon geleakt worden, die dann übersetzt worden ist von Fans online. Und die Serie spielt scheinbar in einer alternativen Gundam-Timeline, wo die Zeon den One-Year-War gewonnen haben.
Meine Fresse, hui.
Das ist geil, das ist insane, das ist der Hammer. Also, als ich die Ankündigung gesehen habe und dann den Trailer und dann wieder alles dran arbeitet, ich bin ausgeflippt.
Ja.
Das ist alles, was ich jemals wollte.
Ich meine, vor einer Weile hatten wir noch irgendwie berichtet, dass Sunrise von sich gelabert hat, ja, in den nächsten paar Jahren wollen wir noch so und so viel von Gundam Alternativuniversum und Originaluniversum machen und so. Wir so halt so, ja, klar, der nächste Gundam halt, irgendwas Interessantes wird schon werden. Und dann kommen sie gleich hier mit dem Panzer die Tür einfahren.
Ja, dann arbeiten sie wahrscheinlich an einem der interessantesten Anime jetzt aktuell überhaupt so. Also, wow. Die Designs sind halt fantastisch. Also ich liebe die Charakterdesigns. Auch das Mecha-Design ist diesmal mit diesem komischen Horn. So, ich habe Zeichnungen gesehen, wo jemand diese Anfangssequenz von Nokotan, wo sie durch die Tür geht mit ihren Hörnern und die Tür ein dabei kaputt macht und die Wand gezeichnet mit dem Gundam stattdessen in Nokotans Position. Das finde ich der Hammer. Also es sieht super interessant aus. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Gerade ich liebe ja Tsurumakis Arbeit als Regisseur. Also ich bin jetzt nicht der größte Funikuli-Fan unbedingt, auch wenn ich es halt so rein. Also es hat einen unfassbar tollen Vibe. Ich bin halt nicht unbedingt der größte Fan von der Story an sich. Aber Gunbuster ist großartig und halt Dragon Dentist ist ein auch absolut großartiger Film. Die letzten zwei Episoden von Neon Genesis Evangelion sind meine Lieblingsepisoden, also auch für eine TV-Fassung, und die hat er ja auch Regie geführt. Und der Gundam-Designer hat auch schon auf Twitter verlauten lassen, da gab es ja dann die Frage, wie involviert ist Hideaki Anno nun eigentlich tatsächlich, weil er ist ja nun mal auch gecredited als Drehbuchautor. Zusammen mit Hideaki Anno zu arbeiten, ist ein bisschen unfair für alle anderen Beteiligten immer im Prinzip, weil er halt so ein großer Name ist, dass er so ein bisschen alle überschattet. Und auf Twitter hatte sich Yamashita schon zu Wort gemeldet und halt gemeint, das ist Tsurumakis Projekt. Also hier werden alle Entscheidungen von Tsurumaki im Prinzip betroffen und Anno hilft ihm vielleicht hier und da mal. Und da Anno natürlich auch der Chef von Kara ist, wird er halt über alles drüber gucken, was da so passiert. Auch wenn Yamashita darüber scherzt, dass Tsurumaki wahrscheinlich alles, was er macht, irgendwie so lange wie möglich irgendwie zurückhält, bevor er es Anno zeigen muss, damit Anno nicht großartig Änderungen dran macht.
Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Okay, also es ist im Endeffekt alles sehr vielversprechend, bis auf der Titel. Was zum Geier habt ihr euch dabei gedacht?
Es ist schon ein wilder Titel mit den ganzen Usen, das G-Kux.
Und das ist im Japanischen heißt es einfach nur G-Quacks, also von den Katakana. Und dann für die romanische Umschrift müsst ihr 6 U da reinbatschen. Das ist ein blöder Horror. Das ist, ja, aber egal. Naja.
Ja, also, ach, ich bin so unglaublich drauf gehypt einfach. Am 17. Januar wird in japanischen Kinos bereits eine Compilation-Episode gezeigt von den ersten paar Episoden. Und bisher wird halt angeteasert, dass wir halt noch warten müssen auf Overseas-Informationen, also wann die Serie nach Übersee kommt, beziehungsweise ob auch diese Film-Compilation nach Übersee kommt, wovon ich mal ausgehen würde. Ja, wir haben jetzt auch noch kein Startdatum oder so. Ich würde aber mal schätzen, allein dadurch, dass die Film-Compilation von den ersten paar Episoden schon im Januar startet, dass wir es eigentlich spätestens im Prinzip im Frühling dann mit der Serie rechnen können.
Ja, vielleicht auch im Sommer. Dann hätten sie da natürlich sehr früh reingeschlagen mit den ersten paar Folgen. Weil klar, die ersten paar Folgen, die sind eine Weile fertig, bevor so eine Serie anfängt zu laufen. Ne? Und dass du mit so einer größeren, entweder stundigen oder spielfilmlangen Episode anfängst, das haben wir in den letzten Jahren ja auch öfters gesehen, bei einigen großen Serien. Ne?
Ja auch,
also macht das hier Sinn?
Die letzten zwei Staffeln, glaube ich, gemacht oder so auch schon, weiß ich nicht mehr.
Es macht also voll Sinn, aber ich glaube auch, dass wir nicht allzu lange warten müssen. Höchstens bis Sommer.
Ich bin gehypt bis zum geht nicht mehr. Holy shit. Wir haben aber noch ein paar andere Ankündigungen. Wir haben noch einmal Hell Mode. The Hardcore Gamer Dominates in Another World with Garbage Balancing. Ist eine Light Novel-Adaption, die einen TV-Anime bekommen soll. Und ich meine, ich hatte die Manga-Adaption dazu irgendwann mal schon in der Monatsvorschau, weil mir kam jetzt der Name nicht bekannt vor, aber Helmut ist auch ehrlich gesagt ein ziemlich simpler Name. Aber als ich die Beschreibung gelesen hatte, dachte ich mir so, das habe ich doch schon mal irgendwo anders gelesen, da habe ich doch schon mal drüber geredet. Es kann auch sein mittlerweile einfach, dass diese ganzen Videospiel-Isekais auch alle die gleiche Prämisse haben, wer weiß.
Im Endeffekt, ja.
Aber hier ist es halt, wir haben halt einen Hardcore-Gamer, sein Lieblings-MMO geht offline und er will ein neues MMO spielen und wird dann irgendwie eingeladen mit einer mystischen Ankündigung, die halt sagt, hier ist ein neues Spiel, das niemals enden wird, und er geht rein mit der Helm-Mode-Difficulty aktiviert und hat dadurch irgendwie kaum Fähigkeiten oder so.
Und natürlich findet er sich in einer anderen Fantasy-Welt wieder, wo der nicht zurück nach Hause kann und ja, bla 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 bla. Aber na gut, okay, von mir aus.
Dann haben wir noch eine ganz coole Sache. Also es ist ja jetzt in den Kinos Moana 2 schon gestartet, beziehungsweise wie heißt der bei uns nochmal? Bei uns heißt der anders aus irgendeinem dämlichen Grund.
Ja, ja. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Vaiana heißt er bei uns.
Vaiana.
Weiß ich nicht. Irgendwie Moana ist wahrscheinlich in Deutschland irgendwie schon gecopyrighted wegen irgendwas, aber ich wüsste auch nicht, was das wäre. Also,
ich meine, es gibt öfters mal den Fall, dass wir im Deutschen andere Wörter benutzen, als die halt in der Originalsprache. Ich meine, das hatten andere Länder auch, ne? Deutschland heißt ja nicht immer nur Deutschland in anderen Ländern. Das heißt Germanien und Alabanne und sonst was, ne? Aber ich wüsste nicht, dass wir da ein extra Wort haben für das, ne? Für von den.
Naja, auf jeden Fall, Moana 2 ist in den Kinos schon gestartet und mit dem japanischen Kinostart hat Disney Japan auch zwei Shorts veröffentlicht zu Moana, die von Genshō Yasuda sind, dem Indie-Regisseur, der ja auch dieses Jahr endlich sein Filmdebüt gemacht hat mit Make a Girl, der halt so tolle ja, kurze Animation immer im Social Media postet über halt so eine Killerin und die dann gleichzeitig irgendwie auf Dates mit ihrem Chef oder so irgendwie geht. Das sind, es ist ein Interesse, die sind super cool gemacht immer stilistisch. Und ja, der hat halt den Auftrag bekommen von Disney, zwei Shorts zu machen, die in Moana 2 irgendwie spielen. Die sehen auch ganz putzig aus, die sind wieder gut produziert, gut gemacht. Man sieht seinen Stil da auch ziemlich eindeutig, so eine Art, wie sich die Kamera bewegt und wie sich die Figuren bewegen. Mich interessiert halt Moana so gar nicht.
Ja, ich hab das ähnliche Problem. Ich habe zwar den ersten davon gesehen und fand ihn ganz nett, aber das ist halt, Disney ist nicht mehr so prickelnd. Die bringen ganz nette Sachen raus in den letzten Jahren, aber nichts wirklich Interessantes. Ich meine, die Zeiten von den Sachen so, wo sie halt technisch noch das vorangetrieben haben, die 3D-Animationen, wie in Rapunzel, ne? Oder halt so Sachen wie Frozen, die durch die ganze Welt gegangen sind. Bis es die Leute die Schnauze voll hatten, aber richtig eiskalt. Das ist halt irgendwie nicht mehr gewesen seit Ewigkeiten, ne?
Ja, Disney ist halt wirklich so, ist halt da, die machen hier und da neue Filme, aus irgendeinem Grund gucken die alle.
Ja.
Und ja, dann kommt der nächste Film.
Ich meine, sehr lange waren Disney-Animationsfilme ganz, ganz weit oben bei den Japanern gestanden, ne? Da haben viele von den eigenen Produktionen nicht mithalten können, so beliebt waren.
Meine Moana 2 macht international halt auch schon wieder gerade aktuell super viel Cash. So, das ist ja dabei, wieder so ein 1-Milliarden-Ding zu werden. Puh, ich mir auch denke, okay, well, I guess.
Ja, solange ich Spaß habe.
Und dann haben wir noch Takupi's Original Sin. Beziehungsweise bei uns heißt der Manga in Deutschland Takupi und die Sache mit dem Glück. Soll ein Anime bekommen. Mehr Infos dazu sollen auf dem Jump Festa 2025 angekündigt werden, am 22. Dezember. Bin ich mal gespannt. Also ich habe über den Manga im Podcast schon mal geredet. Das war dann ausgerechnet in der Episode bei Anime Slam, wo du nicht dabei gewesen bist. Da habe ich mit dem Julian drüber geredet.
Hehe.
Und ich fand ihn halt interessant. So, der ist am Anfang sehr so einfach viel Torture-Porn. Und macht dann ein paar interessante Dinge so in der Story. Der ist halt kurz, es sind halt zwei Bände, also das müssten sie, wenn, dann als Film machen, weil, keine Ahnung, als TV-Serie weiß ich nicht, was man da machen, wie man das machen würde.
Ja, oder als Netflix-Kurzserie.
Ja, also, ja, ich weiß ja jetzt auch nicht so ganz, wie ich zu stehen soll, also. Wie gesagt, ich fand den Manga halt interessant. Der wird halt gerade in der zweiten Hälfte halt deutlich interessanter. Tja, da mal sehen. Also wenn sie da eben irgendwie interessante Leute dran kriegen, da eine Adaption zuzumachen, dann ne, gerne. Ich weiß nicht aber sonst, ob ich mir das nochmal dann angucken brauche, wie erstmal alle leiden. Gut, kommen wir zu den ganz vielen Updates, die wir vor uns haben. Angefangen mit dem ersten Trailer für den zweiten Mononoke-Film. Der erste ist ja jetzt dieses Jahr in japanischen Kinos schon gelaufen, der ist jetzt vor kurzem auf Netflix gestartet. Und jetzt gab es die Ankündigung halt mit mehr Details für den zweiten Film, der Fire Rat heißen soll, also die Feuerratte, und am 14. März in den japanischen Kinos starten soll. Spielt diesmal scheinbar in dem Königspalast bei den Konkubinen. Und der Regisseur Kenji Nakamura, der jetzt extra für den Film nach jahrelanger Pause zurückgekehrt ist, nimmt auch für den zweiten Film jetzt eher eine kleinere Rolle ein. Er ist jetzt nur gecredited als Chief Director, was im Prinzip so ein bisschen heißt, dass er derjenige ist, der so über alles drüber guckt. Aber der Assistant Director vom ersten Film ist jetzt der Regisseur vom zweiten, und zwar Kiyotaka Suzuki, der auch schon Regie geführt hat bei Babylon zum Beispiel oder bei der zweiten Staffel von Psycho-Pass. Ist eigentlich ein guter, vor allem CGI, hier Director. Nee, das verwechsel ich gerade. Babylon ist nicht das, woran ich dachte. Nee, Babylon war was völlig anderes. Nee, den habe ich gerade verwechselt. Nee, dann kann ich es tatsächlich gar nicht einschätzen. Aber ich meine, das ist eine nette Sache. IOTA ist ja auch ein neues Studio, was von Twin Engine gestartet worden ist für diese Filme, die die ja mitproduzieren. Da wird er gemacht. Mal sehen.
Auf jeden Fall lassen sie sich nicht lumpen. Das ist ziemlich schnell. Hat nicht mal ein Jahr gedauert, bevor der zweite Film daherkommt. So 9 Monate sind es dann im Endeffekt, ne? Ja, so um die rum. Hammer. Ja, ich frage mich, ob sie die einfach alle schon so gut wie fertig hatten, bevor sie den ersten angekündigt haben.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie das so ein bisschen wie eine Serie halt produziert hatten. Nur dass sie es jetzt ins Kino bringen. Mal sehen. Ich war jetzt kein so großer Fan von der Serie halt. Das hatte ich ja hier schon mal irgendwann gesagt. Vielleicht gucke ich mir den Film noch irgendwann an. Ich meine, die sind ja visuell, sind die halt, es ist halt fantastisch. Also,
yes.
Braucht man nichts drüber sagen. Das sieht großartig aus. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dann, der 28. Detektiv Conan-Film steht fest. Hat jetzt mehr Details für uns. Gibt's ja jedes Jahr im April, kommt in Japan ein neuer Detektiv Conan-Film raus. Jetzt am 18. April kommt der 28. Film namens One-Eyed Flashback. Und gibt's auch einen ersten Teaser, der schon so 30 Sekunden geht. Und das spielt anscheinend in Nagano. Da ist irgendeine Figur dabei namens Kogoro, der schon anscheinend ewig nicht mehr dabei gewesen ist. Das letzte Mal anscheinend im 9. Film aus 2005. Also cool, I guess. Yeah.
Also, lange Zeit hat bei Detective Conan tatsächlich was zu heißen.
Die läuft ja sehr lange Zeit nicht dabei. Also, fast 20 Jahre im Prinzip.
Ja.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich sehe, wie Conan einen Fußball kickt, so in der Luft.
Mhm.
Und der wird dann irgendwie zu so einem Blitz, als wäre das wie so ein Fußball-Anime.
Jo. Ach Gottchen, das ist auch so eines der Call of Duties der Anime-Welt, ne? Jedes Jahr was Neues.
Ja.
Wahrscheinlich unterschiedliche Teams, so 2 bis 3 mindestens, arbeiten immer an Filmen, die dann gestaffelt so rauskommen.
Ja, hier haben wir auch wieder einen neuen Regisseur, der halt auch schon vorher an den Filmen mitgearbeitet hat. An einem Film im Speziellen, diesen Submarine, dieses Kurogane no Submarine.
Mhm.
Das war der 2023 rausgekommen ist. Der ist jetzt der Regisseur von dem nächsten Film. Ja, also der nächste. Mal gucken, ob er wieder den Erfolg bricht für den erfolgreichsten Detektiv Conan-Film.
Oh Gott, ja. Wer weiß. Das kann aber gut sein.
Dann wird's affenmäßig stark hier. Wir haben The Lady Blessed by the Gorilla God is Adored by the Royal Knights. Haben wir jetzt Infos zu. Im April soll's starten. Da wir wissen jetzt, dass es bei den Studios Kachigarasu gemacht wird. Das ist anscheinend auch wieder ein neues Studio in Zusammenarbeit mit Diomedia. Die gibt es zumindest schon länger. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was sie dieses Jahr gemacht hatten. Hatten die dieses Recipe for Happiness, hatten die letztes Jahr, glaube ich, gemacht. Dieses Daemon. Und davon der Regisseur führt hier auch Regie von diesem Daemon Recipe for Happiness. Und ja, also wir haben halt ein Mädel, die ist blessed, die wird von den Gorilla-Göttern verehrt oder so. Oder
ein Segen hat sie bekommen, ne?
Genau, gesegnet, ja.
Ja, und der Gorilla-Gott ist anscheinend hier der große Kriegs- und Kampfgott in dieser Welt. Also ist sie wahrscheinlich doppelt so stark wie ein Mensch, so wie das Gorillas auch sind.
Ja, das Mehr bleibt uns, da können wir dazu, glaube ich, auch erstmal nicht sagen. Im April geht's dann, da sind die Affen wieder los. ja. Dann haben wir zu der neuen Ascendance of a Bookworm Staffel ein kleines Update bekommen, die ja jetzt bei Wit Studio gemacht wird. Die haben schon mal angekündigt, dass wir 2025 nicht mehr zu rechnen brauchen. Der Anime ist für 2026 eingeplant.
Puh.
Dauert ja. Also noch ein bisschen, bis wieder gelesen wird.
Ja, also das ist natürlich interessant, dass das einer der großen Überlebenden wird aus dem ganzen Isekai-Kram, weißt du? Einer von den Serien, die wirklich über Jahre regelmäßig neue Staffeln bekommen, vergleichsweise. Na, so wie ReZero und Overlord und etc. Also ja, ich hätte nicht gedacht, dass es einer der Gewinner der Isekais wird, weil es eher ein anspruchsvolles Gerät ist, aber ich bin froh drum.
Ja. Dann haben wir noch Cultural Exchange with a Game Center Girl. Das hat jetzt seinen offiziellen englischen Titel bekommen, den ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Und ist jetzt bestätigt worden für den Juli nächsten Jahres und wird gemacht bei Nomad, haben wir jetzt die Info bekommen. Die haben dieses Jahr zum Beispiel Pseudo-Harem gemacht und auch davon der Regisseur Toshihiro Kikuchi wird auch wieder Regie führen. Ja, wir haben ein erstes Bild mit den Charakterdesigns aus der Anime-Adaption auch. Sieht eigentlich ganz putzig aus. Ich meine, ein Anime in einem Game Center irgendwie, wo dann halt irgendwie cute Sachen passieren, bin ich auch auf jeden Fall interessiert.
Ja.
Nett. Kriegen wir dann, wie gesagt, im Juli. Dann Njait. In Ja-Sprache. in Katzisch. Njait of the Living Cat. Haben wir einige Infos jetzt dazu bekommen. Da ist ja ein Anime auch vor nicht allzu langer Zeit, ja Anfang des Jahres angekündigt worden. Und jetzt gab's die große Enthüllung, wer dran arbeitet. Und ja, also es ist Studio OLM, beziehungsweise halt irgendeines der Studios bei OLM, das wird jetzt hier nicht gecredited, welches. Die Anime-Adaption machen unter der Regie von Tomohiro Kamitani, der auch schon die zweite Staffel von Mix-Regie geführt hat. Und das in Zusammenarbeit mit Takashi Miike, der als Chief Director gecredited ist. Diese zweite Anime, wo Takashi Miike als Chief Director arbeitet, nach, nach Onimusha.
Sehr cool.
Ja, interessant auf jeden Fall. Auch hier wieder ist es dann halt ein Chief Director, ne? Es ist immer schwer zu sagen, wie groß der Einfluss dann letzten Endes ist. Wie viel er tatsächlich dran macht. Wir haben jetzt halt auch schon den ersten Trailer, da hören wir die Musik, den Theme-Song von Marty Friedman, der auch schon das Ending von Be the Beginning gemacht hat. Und es ist halt so ein Metal-Song, während die Katzen los sind. Und ich meine, so rein stilistisch ist es jetzt halt nicht so interessant. So die ganzen Katzen sind halt alle CGI, die großen Zeichnungen sind jetzt nicht so besonders.
Okay, also sie sind nicht immer CGI, sie sind ab und zu mal CGI.
Sie sind nicht immer, ja, aber so in Massenszenen halt.
Und die CGI-Katzen sehen nicht so gut aus, aber die handgezeichneten Katzen sind sehr auf Realismus getrimmt und das ist, das sieht interessant aus. Weil normalerweise werden Katzen in Anime selten so gezeichnet.
Es geht halt eher mit dem Artstyle auch aus dem Manga einher, auch wenn er halt bei weitem halt nicht rankommt, weil der ist halt ultra realistisch.
Mhm.
Ich finde die letzte Einstellung in dem Trailer halt ganz witzig, wie diese Katze sich in die Kamera umdreht, so wie halt aus dem ersten Resident Evil, die erste Begegnung mit einem Zombie.
Ja. Yeah.
Das finde ich eine nette Hommage. Ansonsten, ja, also so den krassen Eindruck macht der Trailer bei mir jetzt noch nicht, aber ich bin schon halt wegen der Prämisse so an sich schon interessiert.
Ja, ich meine, wenn du eine Satire machst, dann weiß ich auch nicht hundertprozentig, was ein Trailer dazu herstellen solltest, aber es ist auf jeden Fall okay. Und die Idee ist natürlich sehr, sehr lustig, dass du von den Katzen angefallen wirst und wenn sie dich erwischen, wirst du selber zur Katze.
Lass ich mich doch direkt erwischen, das ist doch Traum.
Ist nur ein Traum, wenn du auch einen Dosenöffner hast, ne? Wenn du da später keine Dosenöffner mehr hast, dann ist es Arbeit.
Ja, der Anime soll halt irgendwann nächstes Jahr rauskommen. Da haben wir jetzt noch kein Datum für. Aber ja, irgendwann halt, sieht nett aus. Was haben wir noch? Wir haben, genau, das wollte ich jetzt hier nochmal besprechen, weil ich habe das Gefühl, wir haben mal den zweiten Trailer verpasst. Wir haben irgendwie nicht nochmal drüber geredet seit der Ankündigung über Senshu. Der Anime von MAPPA, neuer Original Anime von MAPPA, wo jetzt sich herausstellt, dass es ist, so am Anfang dachten wir, oh, so, es wird halt irgendwie präsentiert mit, da, es geht irgendwie ums Anime machen und irgendwie so. Und jetzt stellt sich heraus, es geht darum, dass eine Regisseurin in ihren Anime geisekeit wird.
Oh.
Und irgendwie ist mein Interesse auf einmal deutlich weniger.
Ja, ist ein bisschen schade, ne? Ich meine,
ja, ich meine, der Trailer sieht halt immer noch ziemlich gut aus. Also er ist wirklich gut produziert.
Ja.
Und wir haben Bandmate macht den Opening-Song.
Yeah.
Wo ich jetzt gar nicht weiß, ob man die schon mal, anscheinend hat man sie schon mal in einem Anime gehört, aber in keinem.
Doch.
Ashura?
Die Bandmate haben in vielen Anime schon mittlerweile was reingemacht. Ja, die Ware. Die Ware unterwegs.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ich glaube, waren die auch nicht in Overlord? Waren sie doch auch einmal kurz dabei, warte mal.
Also Overlord sehe ich ja nicht. Ich sehe halt Grandizer U. Kengan Ashura, ich glaube, die. Was von Kengan Ashura? Ich sehe das hier gerade nicht. Die zweite das Staffel anscheinend.
Die zweite Staffel am Ende, glaube ich, war es ein Ending.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Lock Horizon, Destruction of the Roundtable. Ich weiß nicht mehr, ist das die zweite oder die dritte Staffel?
Das war die letzte. Die letzte Staffel.
Platinum End anscheinend das Opening. Yu-Gi-Oh! Reigns eines der Endings. Und jetzt halt Senshu das Opening.
Mhm.
Ja. Ich bin halt schade, dass es halt kein Anime übers Anime machen ist, sondern halt eine Regisseurin mit Geisekeit. Das ist irgendwie deutlich lamer als das, was ich mir erhofft habe. Aber wie ich halt schon meinte, es sieht halt immer noch gut aus zumindest. Ne, irgendwie so.
Es wäre lustiger, wenn sie immer wieder rein und raus aus der Welt fallen würde, weißt du, und in die Realität zurückkehrt. So ein kleines bisschen so mentales Zersetzen, ne? So ein bisschen, dass sie wahnsinnig wird.
Wenn es sowas wie Opus sein würde von Satoshi Kon, wo auch die Figuren in die Realität springen.
Ja. Ah Gott, mal sehen. Jetzt ist es natürlich ein kleines bisschen standardmäßiger, ne?
Ja, es ist halt nichts Besonderes mehr vom Setting.
Hm.
Ja, mal sehen, am 5. Januar schon geht das ja tatsächlich los. Dauert also nicht mehr lange. Mal sehen. Dann gibt's den ersten Teaser zu Me and Roboco, dem Kinofilm, der eigentlich schon Anfang diesen Jahres kommen sollte.
Hm.
Der aber dann verschoben worden ist auf April 2025. Und gibt's ja auch schon eine TV-Serie, das waren so Shorts, meine ich, die, keine Ahnung, so 7 oder 8 Minuten lang waren, die einzelnen Episoden. Lief irgendwie für so ein halbes Jahr und hat kein Schwein gesehen. Ich habe keine Ahnung, in Japan sieht's ja anscheinend anders aus, dass man aus irgendeinem Grund einen Kinofilm dann auch noch dazu macht. Und der Film ist ja irgendwie verschoben worden, um die Qualität zu verbessern und was weiß ich. Und ich meine vom ersten Teaser so, zumindest wenn man sich das so anguckt, das sieht schon gut aus.
Mhm.
So.
Ja.
Es ist, also, so das Lightning, also ich meine Szenen aus der Serie schon mal gesehen zu haben, wo die ganze Beleuchtung deutlich flacher aussieht. Hier ist das Ganze halt viel digital nachbearbeitet, aber es gibt dem Ganzen definitiv Tiefe. Es ist halt eine Akira-Referenz drin, wie sich das so gehört für ein Anime. Ja.
Soll es machen.
Am 18. April, wie gesagt, kommt es dann. Dann gibt's Neues zu Black Butler. Es ist erstaunlich, das zu sagen. Heutzutage. Aber ja. Und zwar der Emerald Witch Arc, der wird ja schon angekündigt, ich glaube letztes Jahr, ne, als der vorherige Arc hier zu Ende gegangen ist. Oder war das dieses Jahr? Das war anscheinend noch dieses Jahr. Scheiße. Oh mein Gott, mein Gefühl von Zeit. und ja, diese zweite Staffel, die kommt dann im April. Beziehungsweise die neue Staffel. Kommt dann im April. Ja.
Ich meine, die Fans werden wahrscheinlich den Überblick behalten. Die haben auf dem zweiten Monitor dann das Wiki auf und die wissen Bescheid. Und wir anderen Orthonormalverbraucher, die wissen halt nur, dass Black Butler halt nicht zu killen ist. Und was weiß ich, nochmal 10 Jahre läuft oder sowas.
Dann, wir hatten eben schon mal am Anfang drüber gesprochen, aber ja, es gab noch ein paar Infos zu Demon Slayer, zu Infinity Castle. Gab es halt jetzt neue Teaser, wo halt angekündigt wurde, dass es 2025 in die Kinos kommen wird, also auch in Japan halt in den Kinos starten wird. Aus diesen Teasern ist aber auch noch nicht so klar rauszulesen, sind das jetzt alle drei Filme, die da rauskommen sollen? Ist es nur der erste Film? Ja, müssen wir halt noch sehen. Wie wir es vorhin schon meinten, da wissen wir halt noch nicht genug zu. Aber mindestens einen Film kriegen wir nächstes Jahr.
Ja, ist aber nicht wirklich ein umwerfender Trailer. Es ist nur Szenen drin von bereits, ja, Sachen, die bereits gelaufen sind.
Ja, ja. Ich glaube, am Ende ist ein bisschen was Neues, was so aus dieser, was die Ending-Sequenz aus der letzten Staffel halt ein bisschen erweitert, wo sie da alle runterfallen. Aber ansonsten.
Ja.
Dann haben wir To Be Hero X hat endlich einen Starttermin. Die Serie, die mit ihrer unglaublichen Animation jetzt schon seit ein paar Jahren immer wieder das Internet begeistert in ihren Trailern. Im April 2025 soll es rauskommen. Und das Opening ist schon gepostet worden, haben sie jetzt schon online gestellt von der Serie. Ich glaube, das beste Opening 2025 steht schon fest.
Ja. Mickey schmeißt gleich fürs nächste Jahr hier alle ihre Münzen rein. Hier, all in. Bestes Opening,
Ich hatte noch nicht viele Openings, ehrlich gesagt, dieses Jahr gesehen, die mich überhaupt begeistert haben. Aber dann sehe ich das hier, es sieht halt unfassbar geil aus.
Ja, das tut's und, schon, ja.
Und hat halt dazu auch noch einen fantastischen Song von Savano. Crazy. Einfach crazy. Das bin ich mal gespannt. Im April dann kriegen wir das endlich zu sehen. Bin ich wirklich gespannt, was diese Serie jetzt letzten Endes überhaupt ist. Dann gibt's neue Infos zu The Beginning After the End. Das Ding, wo er Crunchyroll versucht, so ein großes Ding draus zu machen. Basierend auf einem amerikanischen Webtoon. Und das soll im April dann starten und läuft in Japan im Plus Ultra Block. Das ist so der Block für das Gegenteil von Neutamina hieß, glaube ich, auch irgendwie anders. Aber das ist so im Prinzip der Premium-Schonen-Block, so im japanischen Fernsehen.
Ja, ja.
Also, gibt halt auch einen neuen Trailer. Sieht halt nach wie vor, ehrlich gesagt, nicht so besonders aus. Ist halt nächste Kai.
Ja, ist What halt, you gonna do? Läuft halt schon recht lange und hat halt sehr viele Leser. Also es ist bekannt anscheinend. Wie ein bunter Hund, auch wenn es mir nicht wirklich was sagt. Aber ja, das hat ja nichts zu bedeuten. Das ist nur die Frage, ne? Wenn sie jetzt wirklich da ein riesiges Franchise rausbauen wollen, eine richtige Marke, die Ewigkeiten dann läuft, dann muss der Anfang sitzen, sonst interessiert sich keiner dafür mehr.
Dann haben wir noch mehr Infos zu The Dinner Table Detective. Da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche erst über die Ankündigung gesprochen. Jetzt haben wir den ersten Teaser. Und wissen jetzt, wer daran arbeitet. Das wird gemacht bei Studio Madhouse unter der Regie von Mitsuyuki Masuhara, der dort auch schon Ace of Diamond Regie geführt hat. Die neuen Cheese Sweet Home Serien in CGI, die auch bei Madhouse gemacht werden. Ah nee, sogar die alte Serie sehe ich hier gerade, also die erste Serie, die es dazu gab, die auch bei Madhouse gemacht worden ist. Und auch, was hatte ich hier eben noch gesehen? Genau, Polar Bears Café, was auch eine ganz, ganz tolle Serie ist. Und auch der erste Teaser sieht ziemlich gut aus.
Ja. Also da, ich finde es toll, dass diese ganzen Charaktere so ausdrucksstark sein können. Ne? Es ist ganz nett, so wie das aussieht.
Ja, also es hat einen interessanten Artstyle. Es ist alles sehr bunt und hell irgendwie. Und es hat, also gerade was mit den Hintergründen da teilweise gemacht wird, finde ich super interessant. Es gibt so die Szene, wo man halt den Detektiv da im Auto langfahren sieht und der ganze Hintergrund ist so handgezeichnet und so verblurrt gezeichnet, dass es wie so an ihm vorbeizieht. Das finde ich super cool. Und dann hat man diese Dinner-Table-Sequenz, wo die Protagonistin ihrem Butler da gegenübersteht Und dieser ganze Hintergrund hat so einen super interessanten Stil irgendwie. Also ich glaube, der ist komplett CGI, der Hintergrund. Aber der ist sehr farbenfroh.
Ja. Und
wieder mit der Kamera gearbeitet, die einzelnen Schnitte zwischen Sequenzen. Ich finde, ich mag das, wie das aussieht.
Es sieht teilweise richtig komisch aus. Wenn du dir die eine Einstellung ansiehst, wo bei der Dame hinten dran die Stadt zu sehen ist, die ist irgendwie sehr pixelig, die Stadt.
Ja, das könnte aber auch, glaube ich, wirklich nur im Trailer liegen. Oder YouTube Compression.
Ich glaube nicht, weil das ist nur ein Standbild. Das würde sich dann bewegen, wenn das an der Kompression liegen würde. Das ist, irgendwas experimentieren die darum.
Ja, das auf jeden Fall. Synchronsprecher sind jetzt auch angekündigt worden, haben einen krassen Cast. Also wir haben Kana Hanasawa ist Protagonistin. Wir haben Mamoru Miyano als den Detective. und der Butler dann gesprochen von Yuki Kaiji. Der auch ziemlich bekannt ist als Ehrenjäger zum Beispiel in Attack on Titan.
Jo.
Also drei sehr bekannte Leute, die den Cast hier abbilden. Das Ganze kommt ab April dann und läuft im Neutamina-Block, der eigentlich auch ein ziemlicher Premium-Block ist, also wo häufig sehr gutes Zeug läuft.
Mhm. Ist das vielleicht ein kleiner Geheimtipp? Müssen wir ausprobieren.
Ja, bin ich auch. Bin ich gespannt drauf, durchaus. Dann haben wir auch noch was anderes für den April 2025. Und zwar Can a Boy Girl Friendship Hold Up? No, it can't. Eine Light Novel-Serie, die ein Anime bekommt, wo ich nach wie vor hoffe, dass der Titel nur Bait ist und der Anime was Interessanteres macht. Wird ja bei GC Staff gemacht. Wie gesagt, für den April ist es jetzt angekündigt worden. Und zumindest auch noch der Regisseur ist uns jetzt enthüllt worden mit Yohei Suzuki, der bei GC Staff auch schon Sugar Apple Fairy Tale Regie geführt hat, zum Beispiel. Oder UQ Holder.
Naja, okay.
Ja. Und dann haben wir noch einen neuen Trailer für Gohans neue Serie, für Momentary Lily, die ja schon ab dem 2. Januar in den Start geht. Und endlich bekommen wir mal so richtig was von der Action zu sehen. Endlich. Die ganzen Trailer vorher haben uns ja nur so angeteased mit so Slice-of-Life-Szenen. Jetzt haben wir endlich einen Trailer, der uns zeigt, wie die Serie in Action aussieht. Und das sieht halt aus wie Good Old Gohans.
Ja, Vollgas Gohans. Und ich muss sagen, es sieht ziemlich cool aus. Ne?
Ich liebe wirklich, wie die da teilweise keinen Fick auf Perspektive geben mit diesen Hintergründen und wie die 2D-Figuren da drin rumspringen. Es ist so herrlich dämlich. Also sie geben sich natürlich schon sehr viel Mühe, aber es gibt da so Szenen drin, wo einfach wie die Figuren aussehen und wie die 3D-Hintergrund sich dabei bewegt, so null perspektivisch Sinn ergeben. Aber das ist so ein unglaubliches Effektspektakel,
ja.
Dass auch die YouTube-Compression überhaupt nicht mit klarkommt.
Nee, schafft er nicht. Das sieht ziemlich schrecklich aus. Aber ganz ehrlich, mir ist das lieber, als wenn es perfekt wäre. Es sieht fast gewollt aus. Es erinnert mich auch ein kleines bisschen an analoge Anime, also an Cell-Anime, wo sehr oft einfach die Perspektive der Hintergründe sich nicht perfekt mit der Kamera und alles bewegt, weil du halt nur die Bilder verschiebst auf dem Animationstisch, ne?
Mhm.
Und dass irgendwann sowieso das nicht 100% zusammenpasst. Und meine Fresse. Also Gohans kann ja schon, aber das halten die niemals durch, das Spektakel von dem Trailer. Ich habe das Gefühl, dass ihr alles Pulver gleich verballern hier.
Ich bin mal wirklich gespannt drauf. Also ja, ab 2. Januar geht das dann auch schon los, müssen wir auch nicht mehr so lange warten. Mhm. Bin nach wie vor erstaunt, dass sie es geschafft haben, jemanden zu finden, der sie wieder finanziert nach dem ganzen Debakel mit der Clamp-Serie.
Ach ja,
ja, Hammer. Also es ist schon geil. Habe ich einfach Bock drauf. Gerade nachdem ich so einen bescheuerten Trailer sehe, habe ich schon Bock.
Ja.
Da dann haben wir noch ein paar News abseits vom Rest. Das sind leider alles nicht unbedingt die positivsten. Wir müssen da anfangen mit zwei Todesfällen. Einmal mit Jan Scott Fraser, die im Alter von 59 jetzt vor kurzem gestorben ist, Autorin für Anime-Wissenschaftsbücher auf Blue Sky geschrieben hat, Helen McCarthy, die hatte davon geschrieben, dass Jan Scott Fraser jetzt im Alter von 59 gestorben ist. Das ist einer der ersten US-Amerikanerinnen, die in Japan wirklich an Anime mitgearbeitet haben. Sie ist 1989 dem Production Department von Artland beigetreten und damit die erste Ausländerin im Prinzip in diesem Studio gewesen. Hat dann noch einige weitere Arbeiten in Japan mitverfolgt. Also sie hat ihre eigene Firma in Bangkok gegründet, das ist natürlich jetzt nicht in Japan, aber sie hat auch zusammen mit Izumi Matsumoto, dem Autor von Kimagure Orange Road, Manga-Magazin Comic On gegründet, was im Prinzip die ersten Manga digital veröffentlicht hat. Und 1995 ist sie Chefin von Production IG USA geworden, also vom USA-Arm von Production IG. Und hat da halt auch mit als Produzentin und technische Regisseurin gearbeitet und auch teilweise mit an den Übersetzungen und so weiter mitgearbeitet. Ja.
War anscheinend aber nicht nur in der Produzentenrolle tätig. Die hat auch gezeichnet, ne? Hintergrundzeichnungen für so klassische OVAs wie Doom Megalopolis und Geno Cyber. Das ist natürlich cool. Also da hat im Endeffekt alles mal ausprobiert, was er konnte.
Ja, also eigentlich wirklich eine ganz coole Sache. Hat halt an ein paar interessanten Sachen so mitgearbeitet. Wie es Matze eben schon meinte, auch die englische Übersetzung für Dead Leaves hatte sie übernommen. Und ja, der ging es anscheinend jetzt in letzter Zeit halt sehr schlecht. Also die hatte mehrere GoFundMe-Kampagnen irgendwie gestartet, beziehungsweise auch Kolleginnen von ihr haben sogar für sie Kampagnen gestartet, um Geld zu sammeln, weil sie wirklich intensive Pflege benötigt hat. Im Prinzip rund um die Urbetreuung wegen ihrer Krankheit, die ich jetzt auch nicht genau weiß, was sie da hatte. Aber nachdem sie halt, wo sie ja dann halt jetzt wieder in den USA halt gelebt hat, ist es halt, wie die USA nun mal mit kranken Menschen umgeht. Zwar nicht gut.
Ja, das ist eine Geldfrage, eine brutale. Aber ich glaube auch, dass auch abgesehen davon es problematisch war, weil sie hätte ein Transplantation gebraucht, ne? Und da kann gut sein, dass du einfach nicht einen kompatiblen Spender findest.
Ja, natürlich, ja. Ach ja, dann haben wir auch noch Hiroki Ikishida, einen Animator und auch Regisseur seit nicht allzu langer Zeit, der gestorben ist. Die Shangri-La Frontier läuft ja gerade die zweite Staffel. Da war er Assistent-Regisseur. Hat auch schon ein paar Episoden auch von der ersten Staffel gearbeitet und das Team von Shangri-La Frontier hat halt bekannt gegeben über Twitter, dass er am 6. November verstorben ist. Er war Regisseur auch für Shachibato President It's Time for Battle, das ist 2020 rausgekommen. Und auch Assistent-Regisseur bei anderen C2C-Produktionen wie Handyman's Side in Another World und Hitori Bocchi's Lifestyle.
Ja, das ist schade.
Ja.
Da wissen wir halt nicht allzu viel von ihm. Und
ja, das war anscheinend halt jemand, der gerade bei C2C dabei war, zum nächsten Regisseur des Teams im Prinzip zu werden. Einmal hat er es ja schon übernommen und dann ausgeholfen bei einigen, ja, auch großen Titeln halt. Bei Handyman Saito hattest du ja sehr positive Worte für. Shangri-La Frontier ist ja ein großes Ding aktuell. Schade dann jemanden. so plötzlich dann anscheinend zu verlieren. Aber mehr Infos hat uns das Team dann auch nicht gegeben. Und das ist ja auch okay.
Ja, ja, einige Leute schätzen ihre Privatsphäre. Über denen ist auch nicht so schnell was rauszufinden, wenn ich mir dann das angucke hier im Internet. Aber ja.
Ja. Dann, der Chef von Visa Asia Pacific, beziehungsweise mittlerweile Chef von Visa Japan Worldwide. Ich verstehe die Position ehrlich gesagt auch nicht genau, was das jetzt bedeutet. Bist du jetzt in Japan oder bist du worldwide?
Keine Ahnung.
Entscheide dich. Aber wir hatten in letzter Zeit, also ich kann mich auf jeden Fall über einmal dran erinnern, da hatten wir über einen Shop gesprochen, die halt Edog jetzt verkaufen und eingestellt ihre Bezahlmöglichkeiten über Visa und Mastercard eingestellt haben. Und wo ich ja auch meinte, dass Visa da halt und Mastercard, da beide nicht so geil da hinterher sind. Und halt so bei so Adult-Content halt gerade gerne mal sagen, nee, nicht über unseren Service. Und das hat der Sirtan Kidney jetzt auch öffentlich gesagt, da in einem Q&A, dass man, ja, gerne mal Bezahlungen ablehnt, um die Brand zu schützen.
Die Mark, aha, aha, ja, ja.
Freundchen, deine Brand ist, dass ich Sachen kaufen kann mit dir. Wenn ich auf einmal keine Sache mit dir kaufen kann, dann macht das doch eher deine Brand kaputt.
Ja, es ist fragwürdig, ob das vom Sinn wollen wir gar nicht erstmal reden. Ich glaube, da können wir uns nichts zusammen reimen, was irgendwie was passt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass auf einmal all ihre Kunden, die so puritanisch eingestellt sind, ne, die sagen, ja, wenn ihr mit Erwachsenenmaterial Geschäfte macht, dann werden wir nicht mehr eure Kunden sein. Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die den dann reihenweise abhauen würden.
Wer würde sowas, also könnte ich mir auch wirklich nicht vorstellen, wer würde sowas denn machen?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich meine, es gibt genug unterschiedliche Gruppierungen auf der Welt, die diese Einstellungen haben, ne? Egal aus welchem Grunde, ob das religiös sein soll oder gesellschaftlich oder ob das reaktionär ist, weil es einfach irgendwie eine politische Bewegung ist, ne? Du weißt, was ich meine, ne? Aber ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Wahrscheinlich ist es irgendwie Willkür von den Chefs, im Sinne von wegen, wir mögen das nicht, wir persönlich mögen das nicht. Obwohl, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Du kannst doch nicht überleben als Chef von so einer Firma, wenn du nicht ein reiner Geschäftsmann bist und nur aufs Geld guckst, oder?
Vor allem, das ist so viel Geld, was dir durch die Lappen geht. Es wird so viel Geld mit Pornografie gemacht in der Welt. Du bist doch als Geschäftsmann, bist du doch dämlich, da zu sagen, nein.
Ja, aber sowas, irgendwie passiert das so öfters, ne? Wo du Entscheidungen siehst, wo du denkst, seid ihr nicht reine Geschäftsmänner? Das ist überhaupt nicht geschäftsmännermäßig, was ihr da von sich gibt. Aber ja, keine Ahnung.
Und dann haben wir noch als letztes, die meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, die One Piece Fans. Der Synchronsprecher von Frankie, Kazuki Yao, hat angekündigt, dass er zurücktreten wird von seiner Performance als Frankie.
Das ist ja natürlich ein großer Brocken. Wenn ein bekannter Synchronsprecher zurücktritt, ist das immer ein Riesenbrocken, ne? In Japan sowieso. Aber lass mich mal kurz nachgucken. Oh ja, okay, der Mann ist ja auch jetzt
ist jetzt 65. Der spricht Frankie seit eine Ewigkeit.
Und seit er aufgetreten ist in der One-Piece-Serie, ne? In der Fernsehserie.
Wo ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wann das gewesen ist, weil ich keine Ahnung habe.
Irgendwann Anfang der 2000er, irgendwie vor 20 Jahren.
Ja, ist auf jeden Fall, also er meinte auch, dass Frankie im Prinzip ihn fast ein Viertel eines Jahrhunderts begleitet hat. Das heißt, wird es ja schon eine Weile machen. Oder dieses Fast ist sehr dehnbar, wer weiß. aber ja, mit der 1121. Episode wird er nicht mehr Frankie spielen, sondern das wird dann stattdessen Wataru Takagi machen. Das ist die Stimme von, mal gucken, habe ich mir vorhin gar nicht angeguckt, ganz vergessen, was macht denn der so? Jetzt finden wir das mal live heraus. Ich bin da nicht so mit Namen versiert.
Ja, das ist aber auch
hier einen Genta Kojima aus Detective Conan. Ich weiß natürlich nicht, wer das ist als Detective Conan-Mensch.
Ja, das Wichtigste ist zu wissen, dass er ein sehr bekannter ist. Der hat in unglaublich vielen Videospielen auch gesprochen. Ja, er ist in sehr vielen Street Fighter Games drin, ne?
Mhm.
Und auch in massenweisen Anime. Zum Beispiel in dem Batman Ninja Film ist er der Joker gewesen.
Wenn so Synchronsprecher wechseln, gerade bei so einer Rolle, die das halt sehr, sehr lange macht, ist es immer ein bisschen, ne, es ist schwierig dann natürlich auch für die Nachfolge, dem wieder gerecht zu werden, den Fans. Ich habe schon zumindest in der Internetdiskussion, habe ich zumindest viele gesehen, die halt gesagt haben, ja, ist verständlich, so, und seine Stimme war, er klang sowieso nicht mehr so gesund jetzt die letzten paar Jahre. Also die meisten haben anscheinend auch schon damit gerechnet, dass Kazuki Yao das nicht mehr so lange macht. So ist es dann halt jetzt.
Es passiert. Es passiert nicht so oft. Sehr viele Synchronsprecher, die an einer ganz großen Rolle dranhängen, die machen dann halt nur noch diese Rolle in ihrem, ne, ihrem Ruhestand.
Ja. Im Prinzip, ja. Gerade wenn es halt so ewig langlaufende Franchises sind, wie halt One Piece, was jetzt seit 25 Jahren läuft. Ja, ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass es ärgerlich vielleicht ist, ne, dass nicht alle stimmen bis zum Schluss. Und One Piece wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen. Vielleicht.
Ich
weiß man auch nie.
Es kann sein, dass der Manga in den nächsten 5 Jahren zu Ende geht. Aber ich weiß nicht, wenn sie jetzt umschwenken, was die Anime-Produktion geht, dann heißt es, es kann noch 10 Jahre dauern, bis der Anime wirklich am Ende der Manga-Story ist. Und wer weiß, was da noch an Specials und sonst was rauskommt. Du kennst das, wie das ist. Ne?
Ja,
ich meine, Naruto haben sie auch, was weiß ich, wie viele Jahre rausgezögert. Ich glaube, warte mal, läuft dieses Boruto noch? Ich habe keine Ahnung.
Ist Boruto nicht irgendwann eingestellt worden?
Irgendwie.
Also ich glaube, die Anime-Serie ist irgendwann aufgehört.
Ja, das kann sein, dass die Anime-Serie irgendwann zu Ende gegangen ist. Ich glaube, der Manga.
Und sogar der Manga hat letztes Jahr aufgehört.
Ja?
Ja.
Lass mich kurz
checken. Anscheinend läuft gerade Part 2. Entschuldigung, ich nehme alles zurück.
Also Manga läuft noch, aber tatsächlich, die Anime ist nach 293 Episoden zu Ende gegangen.
Aber auch der soll irgendwann weitergehen, sehe ich hier gerade.
Oh mein Gott, okay, ja. Und ja, er ist abgesprungen, bevor er das bis an sein Lebensende machen muss.
Dann war's das für heute tatsächlich. Wir sind durch mit den Nachrichten.
Jawohl.
Haben wir es soweit geschafft. Das war unser glorreiches vorletztes Mal in 2024. Nächste Woche hört ihr uns noch einmal, dann ist es schon wieder vorbei. Gerade da unsere nächsten 2 Aufnahmetermine halt der 24. und der 31. wären, könnt ihr euch sicherlich denken, dass wir da mal nicht eben eine Aufnahme reinschieben können. Weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sein werden an diesen Tagen.
Jo.
Von daher hört ihr uns dann, ja, wie gesagt, nächste Woche noch ein letztes Mal und dann erst wieder 2025. Ihr könnt euch trotzdem noch auf andere Sachen freuen. Natürlich gibt es jede Woche Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan, immer mittwochs. Und wobei die natürlich auch eine Pause machen werden. Und Anime Slam gibt es jeden zweiten Mittwoch, beziehungsweise diese Woche. Matze, du erfährst es jetzt auch frisch in der Aufnahme, sonst hätte ich dir das danach erzählt. Eine Woche später. Okay. Aus terminlichen Gründen.
Alles klar.
Aber es wird noch eine Episode Anime Slam dieses Jahr geben.
Jo.
Sind wir raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.